Frohe Ostern, so grüßt uns die Wirtschaft, die froh ist über die Umsätze der Süßigkeiten. Frohe Ostern, wie war denn das zum ersten Ostern, als man noch nicht von Ostern gesprochen hat? Ostern ist nur etwas für die Germanen gewesen. Die haben diesem Tag der Auferstehung den Namen ihrer Frühlingsgöttin Ostara gegeben. Lasst uns zurückgehen zu dem Punkt, als Ostern wurde. Ich lese die Begegnung des Auferstandenen mit den Emmausjüngern. Wir müssen noch ein bisschen auf den Text warten. Es ist ein langer Text. Wir können es uns also gemütlich machen. Ich lese ihn. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Von diesen Geschichten hat uns vorhin Susanne vorgelesen aus dem Markus-Evangelium. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von ihnen gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also von wegen froher Ostern. Der Ursprung ist ein Trauerspiel. Übrigens ohne das Osterfest oder das Osterfest haben wir nur deshalb als ein Fest, weil es den Karfreitag gibt. Weil der Gekreuzigte auferstanden ist. Nur deshalb bekommt dieser Auferstehungstag sein Gewicht. Und das wird uns heute diese Begegnung Jesu mit den Emmaus-Jüngern deutlich machen. Und das auch in unserem Leben, wie bei ihnen, das zusammenkommt, das Leid und die Freude. Das, was die Menschen getan haben an Schuld und Last und Grausamkeit, Brutalität und die Verherrlichung Gottes. Es ist ja für uns gar nicht so einfach, in die Situation der Emmaus-Jünger hineinzukommen. Wir wissen doch schon alles. Wir wissen doch, dass der Gekreuzigte auferstanden ist. Wenigstens, wenn wir es angenommen haben, dann belebt uns das. Wenn wir es noch nicht persönlich angenommen haben, dann haben wir das wenigstens mitgekriegt, dass das eine Geschichte ist, die ist eigentlich abgeschlossen. Aber mittendrin zu sein, wie die Emmaus-Jünger, das ist eine andere Sache. Und darum, wenn wir heute auch mit belastetem Herzen hierher gekommen sind, vielleicht auch mit Trauer, dann sind wir an der richtigen Stelle. Und dann kann es losgehen. Wie bei den Emmaus-Jüngern, da ging's auch los. Nur wohin? Übrigens, wer waren denn die Emmaus-Jünger? Am Anfang dieses Kapitels ist davon die Rede, dass die Jünger, die Apostel Jesu zusammen waren und noch eine ganze Menge dazu. Wir wissen nicht, wie viel das war. Die hatten vom grünen Donnerstag über das Passamal, hatten sie bis zum Ostermorgen ausgehalten, waren miteinander, waren zusammen. Nur einer von den Jüngern war ja bei der Kreuzigung dabei, Johannes. Die anderen hatten sich dünn gemacht, aus Angst vor den Juden. Es wird sogar in der Ostergeschichte berichtet, sie hatten die Türen verschlossen aus Angst vor den Juden. Was tun wir alles aus Angst? Aber das ist das Wunderbare. Wir müssen uns nichts vormachen. Vor Gott können wir sagen, ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Predigt. Ich habe Angst vor dem Mittagessen. Ich habe Angst vor der in der Gemeinde jemandem zu begegnen, dem ich nicht gern begegnen möchte. Gibt es sowas? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Die beiden Jünger, die beiden Emmaus-Jünger, die gehörten zu diesem zusätzlichen Kreis. Und die machten sich an dem Ostermorgen oder gegen Mittag, vielleicht können wir sogar sagen, genau etwa wissen, wann sie aufgebrochen sind. Es wird nämlich gesagt, Emmaus lag 2 Wegstunden von ihnen entfernt. Und als sie in Emmaus ankamen, baten sie ja Jesus, bleib bei uns, es will Abend werden. Also etwa 6:00. Sie sind dann vielleicht gegen 4 losgegangen. Es ist anzunehmen, dass einer davon dort gewohnt hat, mindestens. Oder beide. Denn es ist nicht davon die Rede, dass sie in eine Pension gingen oder in ein Gasthaus, um dort zu übernachten oder irgendwas, sondern sie waren zu Hause, sodass sie Jesus dazu einladen konnten. Wissen wir, wo wir hingehen können, wenn wir die Nase voll haben? Wissen wir, wo wir ein Zuhause haben? Ist die Gemeinde unser Zuhause? Als Familie Gottes könnte es das sein, aber das ist gewöhnungsbedürftig, erziehungsbedürftig. Wo gehen wir hin? Und die Geschichte von den Emmaus-Jüngern machen uns deutlich, wie wichtig es ist, dass wir nicht allein sind. Dass wir Gemeinschaft, dass wir mindestens einen Menschen haben, mit dem wir zusammengehen können. Und nach Gottes Plan ist das eigentlich die Ehe, ne? Wir zumindestens, wollen wir sagen, an erster Stelle, an zweiter, dritter. Es ist gut, Freunde zu haben. Es ist gut, Brüder und Schwestern zu haben, mit denen man gehen kann. Und alles durchsprechen. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Es ist wichtig, dass wir von dem, was wir erleben, dass wir das durchkauen. Dass wir andere Gesichtspunkte hören. Deshalb brauchen wir den zweiten, dritten oder vierten. Und deshalb genügt es auch nicht. Gottesdienst halte ich für wichtig. Aber Gottesdienst ist eigentlich nur eine Einbahnstraße, oder? Heute haben wir zwar erlebt, dass diese Einbahnstraße durchbrochen worden ist durch 2 Zeugnisse von Tobias und von Dieter. Von euren Erlebnissen und Erfahrungen. Aber sonst, was machen wir mit unseren Gedanken? Es ist gut, darüber miteinander zu reden, von allen diesen Geschichten. Vielleicht von diesen Geschichten, bei den Emmaus-Jüngern nicht, aber von unseren Geschichten. Es waren ja ihre Geschichten, die Emmaus-Jünger. Was machst du mit deiner Geschichte, mit deinem Leben, mit deinem Erleben? Und selbst, wir leben ja in einer Welt, wo es leicht gemacht wird, und sich scheiden zu lassen. Nur wer das schon erlebt hat, weiß, das kann man nicht einfach wegstreichen. Das ist ja ein Stück meines Lebens. und darüber zu sprechen und es geschah. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Das ist die Verheißung auch für diesen heutigen Gottesdienst. Wenn wir uns nichts vormachen, wenn wir das, was geschehen ist, was uns belastet und berührt und nicht loslässt, wenn wir das nicht allein, sondern in Gemeinschaft besprechen können, dann ist Jesus mitten unter uns. Matthäus 18 sagt Jesus, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Und die Emmaus-Jünger zeigen uns, oder diese Geschichte zeigt uns, es kann so sein, dass er mitten unter uns ist und wir sehen ihn nicht. Nun ist es ja jetzt hier auch so, wir sehen ihn doch nicht. Wir sehen das Zeichen seines Leidens und seiner Liebe. Und das Kreuz ist leer. Und er ist auferstanden. Auf dem Torbogen steht das. Der Herr ist auferstanden, aber wir sehen ihn nicht. Darum ist dieses Ereignis davon, von den Emmaus-Jüngern, das hat eine große Bedeutung dafür, für dieses irdische Leben, das wir hier führen, weil wir Jesus nicht sehen und weil wir ihn auch nicht präsentieren können, wenn die Menschen uns fragen, na, wo ist denn euer Jesus? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Diese Geschichte, vielleicht liegt es uns noch so in Erinnerung, dass die Emmaus-Jünger, als sie sich wieder auf den Rückweg machten, sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Das ist das Geheimnis der Glaubenden, dass sie in der inneren Begegnung mit Jesus, in der inneren Verbundenheit, und die Jesus selbst sagt es, das geschieht durch den Heiligen Geist, dass wir uns seiner Gegenwart bewusst sind, dass wir im Vertrauen auf ihn leben können, weiterleben können, auch wenn es schwer ist, mutig weiterleben können, in Vertrauen, vielleicht sogar frohes Ostern haben, vielleicht. Aber darauf kommt es nicht an, sondern dass Jesus lebt und dass wir Jesus erfahren. Aber wie erfahren die Emmaus-Jünger ihn denn? Das ist eine tolle Begegnung. Der dritte Mann, der auf einmal da ist, ist wahrscheinlich nicht wunderbar gewesen, sondern ganz natürlich. Der sagt, ist ganz interessiert an ihnen. Kennt ihr jemand, der gar nicht interessiert ist an euch? Bei Jesus ist das hier in der Geschichte anders. Er fragt, was ist denn mit euch los? Was beschäftigt euch? Und dann rutscht das nur so aus ihnen heraus. All das. Sie wagen ja auch eine kleine Kritik und sagen, warum weißt du denn das gar nicht, was hier die ganze Stadt bewegt? Und dann fragt er wieder, was denn? Das ist ein guter Gefährte, ein guter Begleiter, ein guter Seelsorger, der zurückfragen kann, der nicht schon von einem schon gleich überschüttet, wie mit einer Predigt hier. Ihr könnt, das ist nicht üblich bei uns, aber warum sollten wir uns nicht sowas vielleicht auch angewöhnen, dass jemand eine Zwischenfrage stellt und sagt, das habe ich nicht verstanden oder so, oder Jesus ist anders. Und von der Tradition, wie das so geworden ist, können wir nicht leben. Aber von dem lebendigen Herrn, und das zeigt uns diese Begebenheit hier mit den Emmaus-Jüngern. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst geworden ist, als ich das gelesen habe. Da heißt, es fängt ja an, die Geschichte, und siehe. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt 200 Mal dieses Siehe im Neuen Testament. Und in diesem Kapitel ist auch dreimal dieses Siehe. Am Anfang des Kapitels, hier und am Schluss des Kapitels. Siehe, das bedeutet Ausrufezeichen. Achtung! Jetzt gibt's was. Und zwar, ich habe den Eindruck, es geht dann immer um eine göttliche Offenbarung. Dass Gott eingreift in unser Leben. Dass Gott eine Antwort gibt. Jesus ist die Antwort. Siehe, pass auf, lass dir es nicht entgehen. Und Jesus hört hier ein wunderbares Zeugnis von seinen Emmaus-Jüngern. Jetzt kriegt er das mit, hautnah, wie die über ihn gedacht haben, wie sie über ihn denken. Als er sagte, was denn, da sprachen sie zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Kennen wir Jesus so, dass wir das so weiter sagen könnten? Ich denke, die Emmaus-Jünger, die wollen uns ermutigen, dahin führen. Aber es kommt ja dann das andere dazu, wie die Menschen reagiert haben. Ist ja nur gut, wenn man den anderen die Schuld in die Schuhe schieben kann. Und wenn wir es nicht persönlich sind. Nur, wenn das stimmt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die Schuld der ganzen Welt und jedes Persönlichen. Ich erinnere mich einmal an ein Gespräch, wo ich jemanden ermutigt habe, die Last seines Lebens auf seine Schuld auf Jesus zu legen. Dann habe ich ihm gesagt, Jesus ist für dich gestorben. Er war ein gläubiger Katholik. Und er sagte, er wusste, nein, für die ganze Welt ist er gestorben. Ich habe es ihm nochmal gesagt, er ist für deine Schuld gestorben. Nein, für die ganze Welt. Also, der weiß alles. Nur sein Herz konnte nicht auffassen. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das ist der tiefste Grund dieser Traurigkeit bei den Emmaus-Jüngern. Gibt es solche Erwartungen in unserem Leben, in unserem Denken? Wir hofften darauf. Wir suchen, wir brauchen Erlösung für Israel, ihr Volk, das unter Besatzung stand. Und sie kannten die Bibel und sie wussten, Erlösung ist notwendig und die brauchen wir. Aber nichts geworden. Der Mann hing am Kreuz. Und dann erzählen sie nun die Geschichte, dass da Jünger dort waren und ja, am Grab waren, aber ihn fanden sie nicht. Es ist wichtig und gut, das gehört zu der göttlichen Wahrheit, dass wir uns nichts vormachen müssen, dass wir die Dinge sehen dürfen, und zwar in Gottes Licht, wie es wirklich ist. Und sie blieben traurig stehen. Lasst uns ruhig stehen bleiben bei dem, was uns traurig macht. Bei dem, was wir vielleicht falsch sehen. Darum ist es ja gut, die Zweiten zu haben. Aber wie gut und wie wichtig ist es, dass und bei den Zweien, zwei Eheleute, es gibt ja dann Eheberatung und Paarberatung und um zu versuchen, ist ja gut, wenn dann noch versucht wird, die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, und zwar auf einem anderen Fundament, aus Gottes Vertrauen und Hoffnung, wenn dass Jesus hier da zu ihnen kommt. Es ist natürlich, und er sprach zu ihnen, ich weiß nicht, ob euch das da vorhin auch schon so aufgestoßen ist, vorher war Jesus so einfühlsam. Er hat sie herausgelockt und jetzt auf einmal ist da wie eine Ohrfeige, oder? Ihr Toren. Es könnte auch dieses Toren, das könnte auch bedeuten, ihr Ahnungslosen, ihr wisst nicht, worum es eigentlich geht. Ihr habt noch gar nicht richtig begriffen, worum es geht. Aber wie wichtig das ist, dass sie es begreifen, ist der zweite Teil, den Jesus sagt, und zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Hier liegt die Wurzel unseres Unglaubens, wenn wir nicht glauben können, wenn wir das nicht fassen, nicht nur einmal zu einer Bekehrung, sondern in unserem Leben fassen, dass Jesus alle Last getragen hat, auch die Last, die mir jetzt gerade auf die Füße gefallen ist. Zu glauben all dem, was die Propheten geredet haben. Deshalb ist es ja eben gut, dass in unseren Gottesdiensten aus dem Wort Gottes gepredigt wird, verkündigt und gesungen wird. Musste nicht Christus dieses erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das hatten sie. Wir wissen nicht, was sie alles wussten von der Bibel. Aber das hatten sie nicht begriffen. Jesus führt all ihr Leid und auch vielleicht jetzt diesen Weg, 11 Kilometer, 2 Stunden, das führt er alles dahin zurück auf diese tiefe Traurigkeit, weil sie etwas nicht glauben. Sie kriegen den Karfreitag und das Kreuz und die Auferstehung, kriegen die nicht zusammen. Dazu muss man die Propheten kennen und man muss ihnen glauben. Eigenartig. Das ist doch nun jetzt eigentlich eine Osterpredigt. Aber dann erklärt Jesus ihnen nicht, er braucht es sich doch nur zu erkennen zu geben. Dann wäre doch alles glatt. Nein, was wäre nicht glatt? Ihr Verständnis für Gottes Wege. Musste nicht Christus dies leiden? Das hat er sich selbst auch gesagt. Musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Aus Leiden in Herrlichkeit. Nun ist da, könnten wir vielleicht sagen, das ist jetzt Jesus Sache. Müssen wir uns damit stark beschäftigen? Ja, also wenn wir weiterlesen, nicht nur die Emmaus-Geschichte, sondern die Paulusbriefe zum Beispiel. Paulus im Römerbrief, in Römer 8, Vers 17, da spricht er davon, von der Herrlichkeit, zu der Glaubende berufen sind. Und dann sagt er, wenn wir mit ihm leiden. Herrlichkeit, ja. Aber leiden, das ist schwer. Das tut weh. Das ist Beschämung. Dass wir das zusammenkriegen, dass die Emmaus-Jünger und wir, dass wir das zusammenkriegen in unserem Leben, nur aus dem Leiden in Herrlichkeit. Wenn wir meinen, wenn ich zum Glauben komme, zu Jesus komme, dann ist doch alles in Ordnung. Dann glänzt die Welt. Dann habe ich Erfolg. Auch Erfolg mit Jesus, mit der Botschaft. Dann sagt Jesus, halt mal. Zu den Seligpreisungen in Matthäus 6. Da gehört auch selig sind, die leiden um meines Namens willen. Du sagst, ich folge Jesus nach, ich habe ihn angenommen als den Retter meines Lebens. Hast du auch Ja gesagt zu dem Weg, den er dich vielleicht führt, zu dem Leiden? In Römer 8 steht das und in Römer 5 sagt Paulus etwas ganz Kühnes, eigentlich könnte man sagen auch was Verrücktes, dass er sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Rühmen, angeben damit, dass ich in Trübsal bin, in Bedrängnis, dass ich unter Druck lebe, weil Trübsal Geduldschaft bewirkt. Geduld bewirkt Bewährung, das hat jemand mal übersetzt, Charakter, Prägung. Sodass wir innerlich gefestigte Persönlichkeit sind. Wodurch? Nicht durch eine Tablette, nicht durch ein einmaliges Bekehrungserlebnis, sondern dieses Wort Trübsal im Griechischen, ich will euch nicht langweilen, aber da steht etwas von Reiben. Habt ihr eine Reibe zu Hause? Wenn man Rettich reibt, Kartoffeln reibt, Trübsal ist, wenn man an uns reibt, an unserer Geduld reibt, an unserer Gefälligkeit für andere. Und daraus wird was Gutes. Das ist die Botschaft, die Jesus hier den Emmaus-Jüngern sagt. So. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also, Bibel nicht weglegen, lesen. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern was sie bei uns bewirkt, was sie aufnehmen. Dass er durch uns redet, aber immerhin, hier legt Jesus den Emmaus-Jüngern, das waren doch noch nicht mal die Apostel. Übrigens, das sagt er, mit den Aposteln redet er dann nachher auch noch mal über diese Sache. Aber hier zwei, ich möchte nicht Statisten sagen, aber zwei nebensächliche Leute, denen sagt er, denen erklärt er, was es bei Mose zu holen gibt, was es bei den Propheten zu holen gibt. Habt ihr eine Bibel, bei der man was anstreichen kann? Ich sehe einige nicken. Dann kauft euch eine Bibel, die man anstreichen kann, mit Markierung. Und markiert euch mal all die Dinge, wenn es darum geht, dass Gott hier etwas ankündigt von seinem Messias, von dem zukünftigen Herrscher der Welt, von dem zukünftigen Richter der ganzen Welt. Dazu ermutigt er uns. Und nun geschieht noch etwas Eigenartiges, etwas Bezeichnendes, etwas von der Liebe Jesu. Er tut so, als würde er weggehen. Und so wie er gekommen ist, so geht er wieder weg. Das wäre auch vernünftig. Aber er tut nur so, als würde er weggehen. Warum? Weil er sich einladen lassen will. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns, was du uns beschert hast. Und dann erleben sie ja das, als er das Brot bricht. Da wird es auf einmal hell in ihrem Bewusstsein. Dann entdecken sie, Mensch, als er schon mit uns gesprochen hat, da fing doch schon was in uns zu leben an. Dann war es doch vorbei mit diesem toten Gedanken und toten Geist. Das ist der Höhepunkt dieses Wortes. Ich muss jetzt Schluss machen. Brannte nicht unser Herz in uns? Jesus möchte dich jetzt hier nicht hinausgehen lassen. Das ist sein Wunsch, aber er zwingt uns ja nicht, bis unser Herz brennt. Habt ihr das schon mal versucht, euer Herz selbst anzuzünden, dass es brennt? Vor innerer Freude, vor innerer Offenheit. Ich habe es bei der Predigtvorbereitung versucht. Nein, ich habe nicht versucht, sondern ich habe darum gebetet. Wir dürfen darum bitten. Wir dürfen ihn bitten. Was ist das? Das ist genauso eigentlich, genauso hirnrissig, wie wenn ein Mann seine Frau sagt, liebes Mädchen, hilf mir, dich zu lieben. Und umgekehrt. Wir dürfen ihn bitten. Herr, lass mein Herz brennen von dir, dass ich dir nachfolge, dass ich dir glaube, dass ich dem glaube, was die Propheten und Mose gesagt haben. Und dieses Erlebnis da in Emmaus, das bringt die wieder auf die Beine. Also 2 Wegstunden. Ist schon allerhand ganz schöner Spaziergang, oder? 11 Kilometer. 6 Uhr etwa, Sonnenuntergang. Die kurze Verweilpause, als Jesus das Brot bricht. Ja, vielleicht hat es eine halbe Stunde gedauert, bis sie das Brot dabei hatten. Und dann heißt es, und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, nochmal wieder 11 Kilometer, nochmal wieder 2 Stunden. So bringt Jesus uns auf die Beine. Aber von innen her, nicht durch einen äußeren Befehl. Und das ist eine ganz persönliche, intime Sache. Und das ist der lebendige Herr, dass er so intim mit uns redet und uns so intim umgestalten will in sein Bild. Sind wir bereit? Möchten wir das jetzt in diesem Augenblick so mit ihm gehen? So an ihn glauben. so Gemeinschaft miteinander haben. Wir dürfen auch mit Fragen hinausgehen, aber vielleicht auch nicht hinausgehen. Wir begegnen uns ja nachher auch möglicherweise bei unserem Gemeindekaffee. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er geht mit uns den Weg raus in euren Alltag zu den Menschen, mit denen ihr zusammenkommt, die euch vielleicht quer liegen. Aber ihr seid gestärkt, weil ihr wisst, aus durch Leiden zur Herrlichkeit. Die Herrlichkeit fing bei Jesus, die fing an in dem Augenblick, als der Stein weggewälzt wurde. Die Herrlichkeit der Auferstehung. Und ein klein bisschen können wir auch jetzt schon erleben. Aber die Schrift im Alten Testament werden wir gewarnt vor falschem Feuer. Wir müssen unterscheiden. Und nur in der Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Wort zusammen, können wir entscheiden, was ist echtes Feuer und was ist falsches Feuer. Das ist eine gefährliche Sache. Es ist tödlich, auch für das Reich Gottes, wenn wir mit falschem Feuer dienen, Jesus dienen wollen und ihm nachfolgen. Der Herr segne euch auf diesem Kampfplatz und auf diesem Ruheplatz, wo ihr mit Jesus geht. Der Herr segne und stärke euch. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir haben ein Lied für euch herausgesucht.